Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jetzt geht's rund. Zukunft Kreislaufwirtschaft. Wir sind der Bergische Abfallwirtschaftsverband und unser Herz schlägt dafür, Abfall zu vermeiden oder, wenn das nicht möglich ist, sinnvoll zu verwerten, um unsere endlichen Ressourcen zu schonen. In unserem Podcast erhalten Sie praktische Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Philipp Held. Philipp Held ist Referent für Ressourcenschutz und Wasser im Bereich Ernährung und Umwelt bei der Verbraucherzentrale NRW e.V. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Held. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Kuhn, danke für die Einladung.
Vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn erst einmal, was Sie machen und wofür Ihre Arbeit steht.
Gerne. Mein Themenbereich ist der Ressourcenschutz und das ist natürlich total breit. Und ich hatte eigentlich auch nicht gedacht, dass die Verbraucherzentrale so viel zu Umweltthemen macht, bis ich dann die Stellenanzeige gelesen habe und dachte, Mensch, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ja, was mache ich? Ich kümmere mich wirklich um den gesamten Lebenszyklus von Produkten. Also ich schaue wirklich, wo kommen die Rohstoffe dafür aus der Erde, welche Erze werden wo abgebaut, was wird da an Umwelt verschmutzt, welche Menschenrechtsverletzungen gibt es oder wo kommt die Baumwolle her? Ist das uigurische Zwangsarbeit oder ist das Fairtrade-Baumwolle aus einem kleinen Projekt in Indien? Und dann geht es wirklich immer weiter. Wie werden die Produkte dann zusammengesetzt? Ist das, sind das gute Arbeits- und Umweltbedingungen? Wie kommen die bei uns an? Haben die Umweltsiegel da drauf, weil die nachhaltig produziert wurden? Sind diese Siegel verlässlich? Wie gehen wir dann damit um als Konsumenten? Also kaufen wir das Handy, benutzen das 2 Jahre, dann sagt der Vertrag, Mensch, du kriegst ein neues und ich schmeiße das alte Handy in den Restmüll, wo es dann verbrannt wird und die Rohstoffe für immer verloren sind. Verkaufe ich das weiter, wird es danach richtig recycelt und was geschieht dann im Recyclingprozess damit oder im Weiterverkauf? Das sind alles so Aspekte, die ich mir angucke und wir leiten dann natürlich eben davon auch ab, was können wir Verbraucherinnen raten. Also es geht ja bei uns wirklich immer um die Beratung der Bürgerinnen. Wir haben die Abfallberatung in NRW in 22 Kommunen. In Zusammenarbeit mit den Abfallentsorgungsbetrieben teilen wir uns das dann immer, dass wir eben auch eigene Abfallberater haben, die dann auch einen Teil quasi über die Abfallgebühren finanziert werden. Und für die mache ich den gesamten Fachsupport im Bereich Abfall. Also das heißt, ich gucke, welche Gesetze ändern sich, beantworte dann mit den Kolleginnen zusammen Verbraucherfragen, wenn die sagen, ich interessiere mich irgendwie für Reparatur, aber weiß jetzt gar nicht, was ist das Beste, gehe ich in Repair-Café, nehme ich einen Reparaturbetrieb und wenn ja, welchen und könnte ich das politisch irgendwie unterstützen, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, also wirklich ein sehr breites Themenfeld und das ist super spannend. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren dabei und mache es nach wie vor richtig gerne.
Das hört man total heraus, dass Sie völlig begeistert sind von Ihrer Arbeit und Sie haben uns jetzt gerade so einen richtigen Rundumschlag geboten von dem, was Sie machen und mit welchen Themen Sie sich beschäftigen. Und ich würde am liebsten in jedem Bereich in die Tiefe gehen. Die Zeit haben wir nicht und ich glaube, das wäre auch zu viel für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber Sie haben gerade schon ein ganz wichtiges Stichwort geliefert, und zwar, dass Sie die Kommunen und die Entsorgungsbetriebe und damit ja auch den Bergischen Abfallwirtschaftsverband unterstützen. Vielleicht können Sie uns da noch konkreter sagen, was heißt das? Wir haben in einer Folge schon ganz zu Beginn des Podcasts einmal mit über Abfallberatung seitens des BAV gesprochen. Was machen Sie genau und wie arbeiten Sie zusammen?
Ja, was wir genau machen, ist eben, dass wir auch eigene Abfallberater haben, die also bei uns bei der Verbraucherzentrale angestellt sind. Und das machen wir dann aber natürlich immer in Kooperation mit Abfallwirtschaftsbetrieben vor Ort. Das heißt, die Kolleginnen, die für uns arbeiten, sitzen auch bei uns in den Beratungsstellen, in Wuppertal zum Beispiel oder Düsseldorf. Ja, verschiedene Städte eben, die halt eine Umweltberatung finanzieren. Und dort kooperieren wir dann immer mit den lokalen Abfallwirtschaftsbetrieben. Das heißt, wir sind mit denen im Austausch, welche Themen bewegen die gerade besonders. Und es ist natürlich schon so, dass die meisten Abfallwirtschaftsbetriebe ähnliche Themen bewegen, wie zum Beispiel Stadtsauberkeit oder Wie kann ich die Mülltrennung in der Biomülltonne verbessern, weil da eben viele Fehlwürfe drin sind? Und wir versuchen das eben dann gebündelt als Verbraucherzentrale zu unterstützen. Der Vorteil oder die andere Arbeitsweise von uns im Vergleich zu einem Abfallwirtschaftsbetrieb ist natürlich der, dass wir unsere Abfallberater erstmal ja mehr aus der Verbrauchersicht schulen, weil wir eben ja gar nicht als Wirtschaftsunternehmen dafür da sind, die erstmal die Abfälle vor Ort zu entsorgen, sondern wir gucken natürlich auch erstmal, was tut sich gerade politisch, was tut sich ökologisch, was für Bedürfnisse und Hemmnisse haben Verbraucherinnen, ihren Müll zu trennen, nachhaltige Produkte zu kaufen, warum klappt das nicht, so wie man sich das vielleicht wünscht? Ist es der Preis oder ist es was anderes? Vielleicht bekommt man nichts Nachhaltiges. Warum wird Müll falsch getrennt? Und dann gehen wir eben ja in Schulen, machen Infostände und wirken eben auch als Vermittler zum Abfallentsorgungsbetrieb. Weil wenn der Entsorgungsbetrieb sagt, so der Restmüll wird jetzt bei uns 20 € teurer pro Jahr, dann gibt es immer erstmal Protest. Oder wenn man sagt, oh, wir haben jetzt eine Umstellung von gelber Sack auf gelbe Tonne, dann gibt es manche, die sich freuen und andere, die sagen, oh, wir haben keine Tonnenstellplätze, wie doof ist das denn? Und das macht nur der böse Entsorger mit schlechter Absicht. Und da können wir natürlich dann sozusagen als unbeteiligte Dritte, die als Verbraucherorganisation auch ein gutes Ansehen haben, natürlich auch dann schlichtend eingreifen und da eigentlich sehr gut zwischen Verbraucherinnen und dem Abfallwirtschaftsbetrieb erklären, warum sind manche Sachen so, wie sie sind. Also da haben wir einfach einen großen Vertrauensvorschuss von den Verbraucherinnen, den wir auch wirklich hochhalten und gut pflegen. Da achten wir sehr drauf. Andererseits können wir dann eben auch wirklich mit Lokalpolitik sprechen, wenn da irgendwo was im Argen ist und mit den Entsorgungsbetrieben und gucken, wie wir gemeinsam eine gute Lösung für ökologische Probleme finden, wie zum Beispiel die Stadtsauberkeit.
Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel nennen. Was sind die größten Herausforderungen bei der Stadtsauberkeit? Und auch als zweites Thema, was sind die größten Herausforderungen bei der Mülltrennung?
Ich fange mal mit der Stadtsauberkeit an. Also da ist natürlich einfach die schiere Menge an Müll das Problem. Und das ist wirklich egal, wo wir sind, das ist, jede Kommune ist davon betroffen und schildert uns das als tatsächliches Problem, dass also die Mülltonnen im öffentlichen Raum schneller gefüllt sind, als sie es noch vor 20 Jahren waren, dass die Innenstädte stärker verdreckt sind. Also die Abfallentsorgungsbetriebe müssen einfach häufiger rausfahren, die Tonnen leeren, es muss mehr Personal die Innenstädte aufräumen. Stadtfeste sind natürlich auch eine große Herausforderung, weil auch da sehr viel Müll anfällt oder eben jetzt im Sommer Grillen auf öffentlichen Wiesen. Da gibt es ja auch schon dann teilweise Grillscouts, die von den Entsorgungsbetrieben rausgeschickt werden. Also die schiere Menge an To-Go-Verpackungsmüll nimmt zu. Und das, was eben die Stadtsauberkeit beeinträchtigt, sind größtenteils To-Go-Verpackungen. Jetzt hat die Bundesregierung natürlich auch einige Gesetze erlassen. Und das Letzte, was wir zum Beispiel auch einfach gemacht haben, wir haben uns Geschäfte angeguckt und geschaut, kommen die dieser gesetzlichen Pflicht, Essen auch in Mehrweg anzubieten, die ja jetzt seit 1.1.23 gilt, auch nach. Und es kommt raus, nee, ungefähr die Hälfte der Betriebe macht das nämlich gar nicht, obwohl sie es eigentlich juristisch müssten, laut Verpackungsgesetz. Und sowas machen wir dann eben auch. Das ist natürlich eine Aufgabe, das macht kein Abfallwirtschaftsbetrieb. Das würden ja dann die Überwachungsbehörden der Kommunen machen. Und als Verbraucherzentrale können wir das natürlich überregional mal schauen, wie sieht das in ganz NRW aus und dann eben auch politisch da wieder was zu bewegen und zu sagen, das Gesetz, so wie es ist, funktioniert nicht, da müssen wir was ändern. Das ist dann natürlich dann auch eine politische Forderung, die wir erheben und dann mit Leuten aus dem Landtag oder aus den Kommunen diskutieren, wie kann man da was ändern. Das ist
Das stelle
also,
ich
denke
mir
ich,
vor, auch wie an der Sisyphusarbeit, wenn Sie jetzt sagen, 50% der gastronomischen Betriebe beziehungsweise der Betriebe, die gastronomische Erzeugnisse rausgeben, handeln nicht nach dem Gesetz, dann erscheint mir das als ein wirklich dickes Brett, was Sie da bohren müssen, um eben das Gesetz umzusetzen. Ist das so?
ja, das ist ein ganz dickes Brett. Ich meine, wir sind natürlich jetzt keine Überwachungsbehörde, die sagt, wir gehen jetzt raus und verhängen Bußgelder, sondern wir gucken uns das natürlich einfach aus diesem Gesichtspunkt an. Ist es verbraucherfreundlich? Nein, ist es nicht. Wenn ich in jedem zweiten Betrieb, der mir eigentlich ein Mehrweggefäß aushändigen sollte, das nicht bekomme. Und das andere ist natürlich dann eben auch der Umweltaspekt. Wenn die Kommunen und die Abfallwirtschaftsbetriebe uns sagen, Mensch, liebe Verbraucherzentrale, macht doch bitte mal was mit eurer Abfallberatung zu dem Thema. Wir haben einfach die Innenstädte vermüllen. Wir müssen die Müllgebühren deswegen teilweise erhöhen, damit die Stadtreinigung finanziert wird. Dann ist das natürlich ein Punkt, der alle belastet, obwohl nur einige wenige diesen Müll machen. Und da können wir dann ja eben auch wieder sagen, okay, dann hat der Gesetzgeber vielleicht verschlafen, das Gesetz irgendwie besser zu machen oder den Vollzug des Gesetzes zu überwachen. Und das stoßen wir dann eben halt auch direkt an. Das ist auf jeden Fall eine Sisyphusarbeit. Also da kann man natürlich überregional gucken, wie läuft es mit den Gesetzen, muss dann viel mit Politikern und Behörden sprechen. Das machen wir. Das ist also nicht nur die Verbraucherberatung, sondern wir machen auch ganz viel Lobbyarbeit im Hintergrund. Und das andere ist aber natürlich, dass wir dann vor Ort Vereine ansprechen und sagen, Mensch, habt ihr nicht mal Lust, dass 10 Verbraucher von euch mit uns zusammen testen, wie klappt es denn mit Mehrweg in meiner Stadt? Und dann laden wir die Presse dazu ein, zu einem Abschlussgespräch, nachdem wir das vielleicht einen Monat zusammen getestet haben. Das kann sein, wir informieren über Mehrweggefäße, die man bekommt, also Pressearbeit oder eben lokale Infostände. Das ist also wirklich das gesamte Spektrum, um dieses Thema anzugehen. Und ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren auch noch ziemlich viel zu tun mit diesem Thema To-Go-Müll und die Abfallentsorgungsbetriebe natürlich auch alle.
Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte oder den ich auch schon kurz angesprochen habe. Wie arbeiten Sie bei der Mülltrennung, beziehungsweise wie schaffen Sie es, dass die Mülltrennung wieder besser wird? Denn sie war ja mal besser, als sie heute ist. Ich glaube, wir Bürgerinnen und Bürger sind da fauler geworden. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen ein Stück weit menschlich. Aber was können Sie tun, dass Mülltrennung funktioniert?
Ja, Mülltrennung ist natürlich ein Riesenthema. Auch da kriegen wir auch ganz klar gespiegelt, dass die Trennqualität sinkt, egal über welche Abfallfraktion wir da sprechen. Und ja, auch da ist erstmal wichtig, früh anzufangen, ne? Also wir gehen schon in Kindergärten teilweise, in Grundschulen, aber dann später auch zu anderen Themen in weiterführende Schulen und machen eben Bildungsarbeit zum Thema Mülltrennung. Also das ist in der Kita ist es halt noch wirklich sehr, sehr einfach gehalten. In der Grundschule geht es dann auch natürlich ein bisschen um Müll im öffentlichen Raum, aber vor allem erstmal, was gehört in welche Tonne? Also wirklich Basics, die natürlich viele auch im Elternhaus lernen, aber eben auch nicht alle, ne? Das sind ja größtenteils die Erwachsenen, die den Müll falsch trennen. Und deswegen versuchen wir wirklich dann schon früh anzufangen. Aber auch das Thema zum Beispiel Elektroaltgeräte und Batterien richtig zu entsorgen, ist auch relevant. Die Sammelquote für Elektrogeräte, die wir in Deutschland gesetzlich haben, wird überhaupt nicht erreicht, weil zu viel Müll in irgendwelchen anderen Tonnen verschwindet als in der Elektrogerätesammlung. Und auch dazu haben wir dann natürlich eine Bildungseinheit, die auch diese Gesamtproblematik, Ressourcenverbrauch, welche Rohstoffe sind da drin, Kinderarbeit im Rohstoffabbau, alle mit thematisiert werden, um dann eben auch ja zu motivieren, den Abfall da richtig zu trennen. Und das machen die Umweltberaterinnen auch, dass die also wirklich meistens mehrere Vormittage in der Woche in Schulen sind und diese Bildungsarbeit machen. Also das ist schon mal ganz wichtig. Gibt natürlich auch so ein großes Problemfeld, wo man eben sagt, im städtischen Raum, in Großwohnanlagen, wo die Mülltonnen sehr, sehr groß sind, wo das Wohnverhältnis eher anonym ist, man kennt seine Nachbarn nicht, ist die Trennqualität immer besonders schlecht. Das ist auch das, was uns die Wirtschaftsbetriebe immer so bestätigen. Da dran zu kommen, das ist unglaublich schwer. Also wir versuchen es jetzt gerade in Bonn, da haben wir eine Umweltberatung im Quartier. Die Kollegin, die das macht, die ist wirklich vor Ort. Versucht da erstmal gute Kontakte aufzubauen, und dann eben auch das Thema Verbringung an Mann und Frau zu bringen, um eben zu gucken, ja, wie kann man auch Leute, die eigentlich ganz andere Probleme haben als die Mülltrennung, für dieses Thema sensibilisieren. Ne? Man muss ja sehen, der Verbraucheralltag wird immer komplizierter und wenn ich erstmal große finanzielle Probleme habe und gar nicht weiß, wie soll ich meine Stromrechnung nächsten Monat bezahlen, dann ist Mülltrennung, glaube ich, nicht das Problem, was mich jetzt gerade bewegt. Dann bin ich auch schwer ansprechbar. Und da einen Zugang zu finden, ich glaube, das ist ein Prozess, wo wir uns alle fragen, wie kann man das besser machen? Und deswegen tauschen wir uns auch dann so gerne auf diesen Fachaustausch Abfallberatung, den wir dieses Jahr im Metabolon auch gemeinsam mit dem BAV veranstaltet haben. Tauschen wir uns eben auch aus. Wie können wir solche Probleme gemeinsam lösen? Wer hat da schon gute Ideen und gute Kampagnen gemacht? Wie funktioniert das? Aber Mülltrennung ist ein großes Thema und ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, in Zukunft einfach mehr Abfallberaterinnen einzustellen. Wenn man sich anschaut, wie die Zahlen waren in den 90er Jahren, als die gelbe Tonne neu war, gab es sehr, sehr viele Menschen, die in der Abfallberatung tätig waren für die Kommunen. Und diese Stellen sind dann teilweise eingespart worden, weil man gesagt hat, es trägt ja nicht direkt zum operativen Geschäft bei. Verstehe ich, weil ein kommunales Unternehmen ist rechenschaftspflichtig, wohin die ganzen Gebühren oder Steuergelder dann eben auch gehen. Also muss man gucken, wo man sparen kann. Aber letztendlich zeigt sich, es wurde am falschen Ende gespart, weil die Abfallberaterinnen, die uns jetzt fehlen, sorgen dafür, dass die Trennung schlecht ist, ne? Wenn, würde man mehr Abfallbildung betreiben, hätte man eine bessere Trennqualität, könnte die Produkte höherpreisiger verkaufen und da hätte damit dann auch wieder mehr Recycling. Aber Fakt ist, die Rohstoffpreise sind im Moment auch noch zu gering, um wirklich zu sagen, oh, da ist jetzt aber richtig Not drin. Deswegen müssen wir unbedingt richtig, richtig gut Müll trennen. Soweit sind wir halt noch nicht. Gott sei Dank, ne? Aber eigentlich ist ökologisch absehbar, dass die Rohstoffe alle knapper werden und wir da dringend besser werden müssen.
Damit sind Sie schon bei dem dritten wichtigen Thema für unsere Folge und für unser Gespräch, das Thema Reuse. Wie verwerte ich Rohstoffe weiter und wie gut sind wir, beziehungsweise wie viel Luft nach oben ist da? Was können Sie
Ja,
uns dazu erzählen?
also Reuse ist so mein Herzensthema. Ich denke mal, die richtige Mülltrennung ist natürlich am Ende wichtig. Aber wenn man sich anschaut, was wird weggeworfen, ich gucke ja auch einfach rein dienstlich gerne in anderer Leute Mülltonnen rein und lass mir auch gerne erzählen, was auf den Wertstoffhöfen landet. Und das zeigt eigentlich gerade im Bereich Reuse ist so viel Luft nach oben und auch die Zahlen. Also wenn man den Statistiken, die ich bisher habe, Glauben schenkt, dann werden so zwischen 2 und 5% der Produkte wiederverwendet. Der Rest wird entsorgt. Und ich sag mal, gerade wenn man sich so Sperrmüll anguckt oder das an Elektrogeräten, was auf die Wertstoffhöfe kommt, da sagt man ja, dass ungefähr 60% der Elektrogeräte, die zum Wertstoffhof kommen, noch voll funktionsfähig sind. Die werden ausgetauscht, weil irgendein Megakonzern im Elektrobereich sagt, Mensch, der neue Fernseher, der ist noch klarer, der hat eine noch höhere Auflösung. Das neue Handy ist einfach noch viel krasser und es ist ja auch letztendlich ein Statussymbol. Hol dir mal bitte ein neues, ne? Kostet nur 1.000 Euro, aber du bist dann noch viel cooler. Und dann wird das alte Ding einfach aussortiert, obwohl es noch voll in Ordnung ist. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich auch einfach weiß, wie unglaublich viel Arbeit dahinter steckt und welches Leid für Umwelt und Menschen, um so ein Ding herzustellen. Und deswegen, ja, finde ich, ist Reuse eigentlich ein Thema, was noch enormes Potenzial hat, dass einfach mehr, ja, Produkte in den Wiederverkauf gehen als Gebrauchtware, gut auch gerne als geprüfte Gebrauchtware, gibt es ja im Bereich Mobiltelefone, Computer alles schon zu kaufen. Aber das Marktsegment ist halt noch verdammt klein und da ist noch richtig viel nach oben. Es gibt auch ganz tolle Beispiele von Abfallwirtschaftsbetrieben, die eine schonende Sperrmüllsammlung haben, sodass dann eben gute Möbel vom Sperrmüll auch weiterverkauft werden können in eigenen Möbelbörsen. Da tut sich schon viel, aber da muss natürlich noch viel mehr getan werden, weil ein Produkt, was ich einfach weiter nutzen kann, das spart so extrem viel CO2. Auch wenn man sagt, ja, man kann das Produkt ja gut recyceln und dann kann man Neues kaufen, aber die Herstellung eines Neuproduktes, die stößt den Großteil der Gesamtemission über den Lebenszyklus aus. Also selbst bei einer Waschmaschine ist die Produktion, wenn man Produktion und Nutzungsdauer anschaut, sind, glaube ich, mindestens 30% nur die Produktion der Waschmaschine. Und beim Handy ist es noch viel extremer. Da sind es über 90% ist die Neuproduktion des Handys. Die Nutzungsphase selbst emittiert kaum mehr CO2. Und das ist für mich eigentlich so von diesen Statistiken das Ausschlaggebende, wo man sagt, okay, eigentlich ist jegliches Produkt, was wir länger nutzen, ein großer Gewinn für die Umwelt. Aber letztendlich auch für den Geldbeutel. Und das müssen wir halt verdeutlichen, dass es vielleicht nicht das Beste ist, Produkte neu als Statussymbol zu kaufen oder zu sagen, oh, der neue Fernseher ist noch hochauflösender. Und dann gucke ich mir in den Spiegel und denke, oh, ich habe ja eine Brille. Ich sehe eh nicht super scharf, ja. Also, das ist nach einem halben Jahr, wenn die Brille neu war, dann auch wieder vorbei, dann haben sich meine Werte verschlechtert. Dann nützt mir der hochauflösendste Fernseher gar nichts, ne? Dann behalte ich doch lieber den alten und kann mit dem gesparten Geld irgendwas anderes machen oder zumindest die gestiegenen Inflationskosten abpuffern. Und ich glaube, dass gerade jetzt in der Zeit, wo alles teurer wird, auch Verbraucherinnen beziehungsweise Bürgerinnen und Bürger auch einfach sensibler werden, was Finanzen angeht und da auch eher für das Thema Reparatur oder auch mal Gebrauchtware kaufen ansprechbar sind oder auch einfach den Gedanken haben, Moment, ich schmeiße jetzt das alte Elektrogerät nicht weg, sondern ich setze es irgendwo bei Kleinanzeigen ins Internet und verkaufe es dann wieder. Na, auch das ist natürlich dann eine gute Lösung, um Produkte weiter im Lebenszyklus zu halten.
Was glauben Sie, was da die größte Hemmschwelle ist?
Ja, es gibt mehrere Hemmschwellen in dem Bereich. Also eine ist natürlich Statuskonsum. Das ist auch klar, ne? Also wenn ich was Neues, Hochwertiges habe, dann stehe ich erstmal gut da, vor der Familie, vor Freunden oder auch einfach nur vor meinem eigenen Ego, weil ich es mir ja leisten kann, ne? Also Gebrauchtware hat teilweise immer noch so einen Armutstouch, wo man sagt, so wie du gehst in die Diakonie, du kannst dir doch auch neue Klamotten leisten. Da muss man immer mühsam erklären, so ja, ich möchte das aber gar nicht, weil ich eben weiß, wie die hergestellt werden. Da kaufe ich doch lieber was Gebrauchtes. Es geht mir nicht zwingend um die Geldersparnis, sondern um den ökologischen Vorteil. Ne? Also ja, Statuskonsum ist ein Problem. Dann Verfügbarkeit. Ich habe in den Innenstädten fast nur Geschäfte mit Neuware. Auch da wendet sich langsam das Blatt. Also ich wohne in Dortmund, da sehe ich auch, es gibt mittlerweile immer mehr Läden, die Gebrauchtware auch in guten Lagen der Innenstadt verkaufen, ne? Also Oxfam Shops oder der Johanniterladen in Dortmund, das sind gute Beispiele, ne? Wo man eben sieht, oh, da tut sich was, dass in guten Geschäftslagen Gebrauchtware kommt. Und manche Entsorgungsbetriebe haben ja schon eigene Gebrauchtwarenkaufhäuser, die sie wirklich in guter Lage haben, wie jetzt in Berlin zum Beispiel. Das ist ein Trend, der geht genau in die richtige Richtung. Also, dass man wirklich unkompliziert was Gebrauchtes kaufen kann. Ja, manche Leute denken dann auch noch, oh, das ist aber unhygienisch. Auch das ist ein Bedenken, gerade bei gebrauchten Textilien. Obwohl natürlich auch Online-Kleidertauschbörsen auch super gut funktionieren. Also das ist nicht der Fall. Aber es ist eben nur eine kleine Zielgruppe, die es nutzt. Also da kann man schon noch ein bisschen Vorurteile abbauen, dass man eben sagt, das ist nichts Anrüchiges, da mal Gebrauchtware zu kaufen und dann zu tragen. Ja, oder so Modelle wie die offenen Bücherschränke, die laufen ja auch richtig gut, ne? Dass man da eben zwar jetzt nicht in einem Kapitalzyklus arbeitet, sondern eben halt einfach, ja, reinstellen und der andere nimmt es sich halt irgendwie raus, ohne dass Geld fließt, aber die Ware bleibt eben nutzenswert und das ist ja das, was wir unbedingt wollen. Also da gibt es schon gute Möglichkeiten, aber wir müssen einfach noch mehr Leute dafür begeistern. Und ja, das sind, glaube ich, so die Haupthemmnisse, die es da gibt.
Finde ich total spannend, dass Sie das jetzt so, so toll auch transportiert haben und damit auch Tipps verbunden haben, wie wir Verbraucherinnen und Verbraucher unsere Scheu davor verlieren, bereits benutzte, genutzte Geräte, Kleidungsstücke weiter zu verwenden. Und ich glaube, es ist ja ganz oft einfach auch Kopfsache, genau das, unsere Glaubenssätze und was auch immer wir damit verbinden, hinten überzuschieben und uns dem zu öffnen. Was haben Sie zum Abschluss unserer Folge, was möchten Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Also mein wichtigster Wunsch ist eigentlich, das, was man hat, so lange wie es geht, nutzen. Gerne auch reparieren und auch, wenn man jetzt denkt, boah, kann ich ja gar nicht, sich wirklich mal trauen, wieder anzufangen zu reparieren. Also egal, was es ist, wenn man eine Socke stopft, ist es auch gut für die Umwelt. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ich lege mir meine alten Klamotten auch eher zurück und nähe die dann im Winter alle wieder heile. Und wenn es mich langweilt, höre ich dabei Podcasts oder schaue Netflix, ne? Also das sind alles so Möglichkeiten, wie man die Umwelt gut schonen kann oder eben gucken, ja, okay, die Bücher nicht einfach im Regal verstauben lassen. Meistens lese ich die ja wirklich nur einmal, sondern wieder ins offene Bücherregal stellen, ne? Spart Ballast beim Umzug und macht andere Leute dann auch noch glücklich. Also das ist, denke ich, so meine Kernbotschaft. Und danach erst, wenn ich das alles schon gemacht habe, der Müll, der noch da ist, den dann einigermaßen richtig trennen, insbesondere die rohstoffreichen Abfälle, Elektrogeräte, Batterien, die richtig entsorgen, dann hat man für seinen CO2-Fußabdruck schon viel getan.
Herr Held, ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch und für die Impulse und auch die Tipps, die Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Danke.
Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.